dann habe ich wirklich, ich habe dann so zwei, drei Momente gehabt, wo ich einfach so die Liebe von Gott an meinem Herz gespürt habe, wo ich so gemerkt habe, shit, was ist das? Also ich habe mich dann so gefragt, ja, aber Gott, also wenn das wirklich die Liebe ist von dir, aber du weißt ja, also mein Resümee, das ich jetzt da dir zu bringen hätte, da, also ich check keine Box. Also egal, also ich habe meine zwei, drei Frauen, die ich mich regelmäßig treffe, um mit ihnen zu schlafen, um irgendwie den Druck loszuwerden. Ich habe irgendwie 5-6 Mal am Tag Pornografie konsumiert. Ich habe mich müssen sicher einmal pro Woche mit Alkohol einigermaßen müssen wieder auf den Pegel bringen. Und jetzt kommt da etwas an mein Herz an, wo mich liebt und ich denke, das ist unverschämt, weil meine Theologie gesagt,
das kann ja gar
das nicht. Das ist gar nicht möglich. Ja. Also, dass Gott mich liebt, so wie ich bin, ohne etwas gut ihm können zu bringen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mein Brain ziemlich, das hat mich challenged.
Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
Sommerzeit, da läuft vieles ein bisschen anders. Es ist eine Zeit der Erholung und wo alles ein bisschen langsamer läuft. Auch der Podcast Glaubenssache macht eine Sommerpause. Am 26. August sind wir dann wieder zurück mit einer neuen Folge. Aber das heisst jetzt nicht, dass auf dem Kanal nichts läuft. Es gibt auch dieses Jahr wieder ein Best-of Glaubenssache. In dieser Sommerpause hörst du darum nochmal 3 Folgen, die mir in Erinnerung geblieben sind oder die sonst auch höhere Wellen geschlagen haben. Heute tauchen wir nochmal ein in die Geschichte von Dominik Haab.
Menschen und ihre Geschichten, um das soll es bei diesem Podcast gehen. Aber nicht primär ihre Lebensgeschichten, sondern ihre Glaubensgeschichten. Weil jeder Mensch glaubt an etwas. Und der Glaube kann sich auch im Verlauf des Lebens entwickeln, vielleicht sogar dramatisch verändern. Ich nehme euch heute wieder mit auf so eine Glaubensreise. Ich bin der Karl Dietli.
Sind wir hier in Mettmerstetten, in der Schürmatt, Hof von Dominik Haab, wo mir gegenüber sitzt. Dominik, du bist hier Landwirt, Bauer, Eigner vom Land und vom Vieh und allem. Erzähl doch schnell 1-2 Sätze zu dir.
Ja, eben. Wir sind hier in der Schürmatt bei der Familie Haab. Ich und meine Frau Tavina, wir bewirtschaften den Hof. Seit dem 2020 haben wir den Hof übernehmen von meinem Vater, wo da ja jetzt schon in der zweiten Generation am Bauern ist, also ich bin dritte Generation. Mein Grossvater hat den Hof gestartet im 67. Und ja, wir sind jetzt da, betreiben die Milchwirtschaft mit rund 60 Kühen. Mit einem Melkroboter bewirtschaftet etwa 50 Hektar Land. Das ist so ein bisschen unser Familienunternehmen, wo wir da Schweizer Nahrungsmittel produzieren.
Du bist da auch aufgewachsen, oder? Genau. Also eigentlich kann man sagen, das Leben lang schon da. Wenn wir jetzt gerade so ein bisschen in deine Kindheit eintauchen, wie würdest du das sagen? Wie bist du da so ein bisschen glaubensmässig aufgewachsen? Was wäre da charakteristisch?
Ja, also meine Eltern, wir sind am Sonntag in die Kirche gegangen. Wir sind in einer ETG, einer evangelischen Täufergemeinde, gross geworden.
So eine Freikirche. Das,
genau, das ist eine Freikirche. Ich sage jetzt da bei uns eher konservativ, also sehr bibeltreu. Und auch jetzt nicht irgendwie, also für mich jetzt nicht sehr lebhaft empfunden. Wir haben viele Freunde dort gehabt. Ich bin aber froh gewesen, dass ich eigentlich früh mit 10 angefangen habe, Sport zu machen. Ziemlich intensiv. Ich habe Skiakrobatik gemacht. Wir haben da ein Wasserschanzenzentrum in Mettmerstetten. Und bin dort recht schnell auch ins Nationalkader gekommen von Swiss Ski. Und bin dann froh gewesen, wenn ich dann an den Wochenende mehr Sport gehabt haben und eigentlich nicht mehr an mich in die Kirche gehen, weil der Glaube ja, ist für mich irgendwie nicht so nahbar gewesen. Hat mir eher Angst gemacht, ist so ein Sonntagsglaube gewesen und das, ja, das hat mir nicht so zugesagt. Darum bin ich froh gewesen, habe ich dann eigentlich schon früh sehr intensiv Sport gemacht und habe dann können eigentlich dem Sport
nachgehen. Du hast gesagt, nicht lebhaft in der Kirche. Wie würdest du das noch beschreiben? Eben so ein bisschen, es hat da Angst gemacht oder sind auch die Leute
Es ist sehr traditionell gewesen. Musik, alles. Also da, wir hatten eigentlich nur das Orgelspiel gehabt und das lange Heftli, also alte Lieder und das hat einfach natürlich uns Jungen überhaupt nicht angesprochen.
Nicht so etwas, und, die Jungen
und wir haben, ja, ich weiss, ich bin mit Emporen zu oberst oben gehockt, ganz am Rand aussen, da konnte ich den Kopf schön anlehnen. Und habe eigentlich geschaut, dass ich die 45 Minuten ziemlich zügig durchschlafen kann. Und dann, ja, bin ich dann wieder gegangen. Vorher und nachher haben wir meistens draussen irgendwie Fußball und Unihockey gespielt. Das hat mich dann einiges mehr interessiert als,
das immerhin nur etwas
als die Stunde effektiv im Killenbank.
Kann man so sagen, ja. Wie ist denn so daheim der Glaube vermittelt worden, so von Eltern zu Kind bei euch? Ist das ein Thema gewesen, oder ist das einfach eben, wie du gesagt hast, einfach rein auf den Sonntag fokussiert
gewesen? Ja, ich würde schon sagen, also meine Eltern haben den Glauben an Jesus gehabt und ich sage, er ist sicher eher am Sonntag ausgelebt worden. Wir haben jetzt das als Kind nicht so extrem wahrgenommen unter der Woche. Aber ja, also jetzt nicht irgendwie extrem positiv, aber auch nicht extrem negativ. Also es ist mehr so, einfach es ist mitgelaufen. Ja, man ist halt, wir sind gläubig und darum machen wir das so und so.
Genau. Wie würdest du denn deinen Glauben persönlich beschreiben, so in der ersten Kindesphase und so ein bisschen eben bis da zum Sport gekommen bist? Ist das etwas eben selber, ist es nicht wichtig gewesen, oder wie ist deine Beziehung zu Gott gewesen? Wie hast du Gott
so ein bisschen gesehen? Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, dass es einen Gott gibt, so. Aber ich bin sehr, ich würde es jetzt mal so beschreiben, ich bin auch sehr ängstlich gewesen, gegenüber dem Gott. Ich hatte immer das Gefühl gehabt, der will mit mir nicht viel zu tun haben, mit all den Sachen, die nicht stimmen. In meinem Leben habe ich eher Angst gehabt, hoffentlich, ja, wenn es dann wirklich einen Himmel gibt, hoffentlich lange es dann, damit ich in den Himmel komme. Und ich habe die Bibel probiert zu lesen, ich weiss noch als Kind, und ich habe einfach nichts verstanden. Also mir ist das so langweilig gewesen, nach einer halben Seite bin ich eingeschlafen und ich habe nicht gewusst, warum. Also für mich, ja, ich habe wieder die Lebendigkeit, das hat wie gefehlt. Darum ist es ist mehr anstrengend gewesen. Ich weiss, ich habe viel, auch so in Jugendwochen, wo wir gewesen und so, es hat eigentlich ist mehr ein angstgetriebener Glaube gewesen, als jetzt irgendetwas, wo positiv sich auf mein Leben würde auswirken.
Aber trotzdem bist du wahrscheinlich in diesem Programm geblieben, weil es ja auch von der Familie aus wahrscheinlich einfach so in diesem Setting war. Aber
genau.
Eben, du hast gesagt, im Sport hast du ein bisschen mehr Befriedigung gefunden. Was ist es dort, was es so ein bisschen ausgemacht hat für dich? Also, dass man können sagen, hey, das ist jetzt für das, wo ich gegangen.
Ja, halt als nach einer 11-, 12-Jährigen in die Jugend-Junioren-Nationalmannschaft reinkommst, dann wir haben viel schon können an verschiedene Wettkämpfe gehen, im In- und im Ausland. Wir sind in Trainingswochen gegangen, innerhalb von der Schweiz, in Österreich, aber auch weiter in Tschechien. Und wir haben ein Team Europe gehabt, wo wir zusammen trainiert haben, mit vielen Leuten auch aus dem Ausland. Und es war halt sehr Multikulti gewesen. Und als Junge, wenn du irgendwie neu mit gesponsert bist und du kommst deine Kleider rüber und das gibt dir natürlich dann alles Identität und denkst, hey, dann bin ich gut, die Leute finden das lässig, wenn wir natürlich gesprungen sind, da Doppelsalto mit Schrauben auf dem Schnee, die Leute haben geschaut, Wow-Effekt, wenn wir Shows gemacht haben, an irgendwelchen Anlässen im Sommer auf der Wasserschanze oder auch im Winter auf dem Schnee, da bist du natürlich immer eigentlich der Siebensieg gewesen und das hat natürlich mir als Junge gefallen und da hast du das Gefühl, hey, ich bin jemand und es ist zwar schön gewesen, schon mit 14, 15 vor 6.000, 7.000 Leuten Wettkampfshows springen, weiss ich noch, in Österreich und Fest zu haben, aber wenn du nachher in die Schule kommst und du einfach das Gefühl hast, du bist besser als alle anderen und alle sind eh nichts, du bist eh der Geilste, das ist dann das andere problematische Extrem. Ja, das ist dann so
die zu gut
Selbstvertrauen. Ja, das ist dann so. Das ist eigentlich der negative Punkt vom Ganzen gewesen, oder?
Ja, genau.
Weil du halt sehr wertend unterwegs gewesen bist, oder?
Aber sicher auch ein abenteuerliches Leben, oder? Im Gegensatz zu dem Sonntag alles immer gleich Setting, gleicher Ort, gleiche Lieder oder vielleicht nicht gerade die gleiche, aber irgendwann mal hat man das Büchlein auch mal gekannt und absolut. Keine Spannung. Und dort bist du in Europa, wo man reist. Sogar
ich weiss noch, mit 15 konnte ich das erste Mal an die Junioren-WM gehen in Neufundland, Labrador in Kanada. Und das war natürlich ein riesen Highlight gewesen. Da gehst du als 15-Jähriger dort hin, kommst noch extra 10 Tage frei über von der Schule, fliegst dort hin mit anderen Sportlern und du bist dort in zwei Hotels mit irgendwie, ich weiss auch nicht, 500 jungen Erwachsenen von der ganzen Welt. Und ja, du bist ja dann nicht nur am Trainieren und am Sport machen, sondern du machst auch noch das eine oder andere Fest ist noch mit denen. Und das ist natürlich für uns, also das ist natürlich das Highlight gewesen, oder? Das sind so Sachen, wo du dann das Gefühl gehabt hast, wow, das ist das Leben, das ist geil, oder?
Also, und hat dann Gott irgendwo auch noch in dem eine Rolle gespielt, oder ist das einfach so quasi, hey, dann, nein, das ist eh nein, nichts und ich bin mein Gott,
so sagen, also, ich bin froh gewesen, dass ich mich nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen.
Sondern dein Leben hat verhebt, oder? Du bist ein Star gewesen, es hat sich alles um dich gedreht, zumindest so in dieser Blase, wo du gewesen bist, oder?
Wo wir gewesen sind, genau.
Das ist wahrscheinlich eine Zeit lang so weitergegangen, oder? In die Jugend hinein. Hat es da irgendwie einen Moment gegeben, wo das Ganze dann mal ein bisschen Brüche und Risse bekommen hat?
Ja, also habe nach einer gleichen landwirtschaftlichen Ausbildung angefangen, weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich gerne mache, das ist das, was ich will. Also ich habe eine Lehre gemacht, habe nebendran eigentlich immer noch trainiert. Das ist dann so im ersten Jahr eigentlich noch gut gegangen. Nachher ist es mir dann einfach irgendwo fast zu viel geworden mit dem Arbeiten und dem Trainieren. Es hat dort ein bisschen einen Bruch gegeben. Viele von meinen Freunden haben dann den Schritt in den Weltcup machen und ich bin eben noch eineinhalb Jahre jünger gewesen als die Gruppe. Ich hätte dann nochmal müssen ein Jahr Europacup machen und das hat mich dann extrem gestresst und ich hatte dann wirklich keine Motivation mehr gehabt und ich habe auch gesehen, meine Kollegen von der Schule, Gleichaltrige aus der Lehre, die feiern das Leben, die gehen in den Ausgang und alles und ich mache eigentlich nur Sport, ich bin nur am Trainieren.
Du musst halt extrem diszipliniert
sein. Ja, oder dann hast du, wenn du im Swiss-Ski-Kader bist, hast du im Frühling und im Herbst deine Konditionstests und alles und das, und dann da kannst du nicht bescheissen, da musst du am Ball bleiben, sonst sind deine Zahlen einfach schlecht. Und dann hat es mir wie angefangen ablöschen. Und dann habe ich eigentlich dann gesagt, hey, ich höre auf mit dem Ganzen. Und alle haben gesagt, ja was, und die Eltern und Trainer, nein, das kannst du doch jetzt nicht so kurz vor eigentlich nachher können in den Weltcup zu gehen. Aber für mich ist das schon klar gewesen, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe und gesagt, ich will das nicht mehr, ich tue jetzt da pure, höre auf. Habe dann zwei Jahre noch ein bisschen Shows gemacht für Red Bull in Österreich. Das war cool gewesen, das habe ich neben dem Arbeiten noch machen und neben der Lehre. Und sonst habe ich mich dann dort voll aus dem Sport zurückgezogen und habe eigentlich einfach das Leben geniessen. Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann hat dann mein Leben nicht mehr aus Sport bestanden, sondern mein Leben hat dann einfach den, ja, aus Ausgang und Arbeiten. Das sind so die zwei Sachen gewesen, die ich dann eigentlich wie so wollte nachholen mit irgendwie 17, 18, was ich vorher versäumt habe.
Aber der Reiz zum Profi werden war in dem Fall nicht da gewesen. Du hast wie gewusst, der Preis ist zu hoch, ja. Und eben die Attraktivität von einem normalen Leben, das zieht dich mehr an. Und dann war so ein bisschen der Fade gewesen von dem, was seinen Lebensinhalt ausgemacht hat, von dem Profitum, von dem, das hast du irgendwo gesehen gehabt. Und nachher ist es so ein bisschen, wie du sagst, arbeiten und Ausgang gewesen. Und du hast gesagt, hast du das müssen nachholen. Hast du dort dann auch Befriedigung gefunden in dem Sinne? Also so ein bisschen eben in dem?
Ja, also das ist klar. Man hat dann, der Freundeskreis hat sich ein bisschen verschoben. Ich würde sagen, wahrscheinlich nicht zum Besseren. Und ja,
halt im Nachhinein.
Im Nachhinein. Wie das halt jeder so erlebt. Ja, in diesen Sturm- und Drangjahren, wie wir das alle kennen oder die meisten kennen, man probiert dann vieles aus und hat das Gefühl, ja, das ist jetzt die wahre Freiheit, wenn ich machen kann, was ich will und heute da und morgen dort und keiner weiss es. Und
so ohne Verpflichtungen.
Genau, ohne Verpflichtungen und ich kann eigentlich so ausschweifend leben, wie ich will. Das ist ja lässig, alle anderen machen es ja auch. Und ja, so
also
ist
Partys, Frauen, Alkohol, genau, da ist alles dabei gewesen.
Da ist wirklich alles dabei gewesen. Also ich bin immer froh, dass ich eigentlich so dann beim Alkohol und beim Cannabis, ich habe viele Kollegen gehabt, die Kokain genommen haben, und da bin ich froh, dass ich eigentlich dort noch von den härteren Drogen wie irgendwie noch einen gewissen Respekt gehabt habe und gesagt habe, ja, nein, es ist so weit gegangen, dann schon nicht, das wollte ich dann nicht. Und gleich, das andere hat ja eigentlich auch gelangt, zum abhängig werden in jedem Bereich. Und das ist dann so weitergegangen für, ja, ich sage sicher so zweieinhalb Jahre. Und dann habe ich aber schon gemerkt im Herzen, irgendwie ist das jetzt doch nicht ganz so befreiend, wie ich das eigentlich am Anfang als Freigeist, als Freileben angeschaut habe und habe gemerkt, hey, mein Herz, das wird immer schwerer, es wird immer dunkler, es hat mich alles angefangen anschiessen, am Arbeiten auch. Ich habe gedacht, hey, was ist denn los, warum mache ich denn das alles da?
So Frustration.
Ja, absolut, oder? Einfach so wie so, hey, es schiesst mich eigentlich alles an. Also ich habe gemerkt, irgendwie gibt es so eine negative Spirale
Und was ist dann passiert? Ist das der Moment gewesen, wo dann der Glaube und der Gott wieder ins Spiel gekommen ist? Oder hat es da zuerst noch Zwischenstufen gegeben?
Ja, da hat es sicher verschiedene Stufen gegeben. Also ich weiss noch, ich habe auch noch, eben, wir sind vom Arbeiten her, sind wir auch noch, haben wir viel Tier parat gemacht, also Kühe parat gemacht für Ausstellungen. Da sind wir viel auch in der Welt umeinander. Wir sind in Italien, in Deutschland gewesen, wir sind in Amerika gewesen, in der grössten Ausstellung. Und ich weiss noch, ich war dort 2 Wochen in Amerika gewesen, am Kühescheren mit einem Kollegen und haben dort dann wirklich einen durchgegeben. Also extrem. Dann bin ich heimgekommen. Und ich weiss noch, das weiss ich noch, wie es heute gewesen wäre, bin ich heimgekommen und bin dann am Abend bei meiner Mami am Küchentisch gsi. Und dann hat sie mich so gefragt, wir sind alleine dort gewesen, so, wie hast du es gehabt, wie ist es gewesen und so. Und ich weiss noch, ich habe irgendwie in diesen 2 Wochen, ich glaube, irgendwie mit 10 verschiedenen Frauen geschlafen, dort in Amerika. Und eigentlich würde ja jeder sagen, hey, das ist ja genial, oder? Ist ja super, oder?
Vom und weltlichen Standard
ja, also, gesehen. Ja, genau. Ich habe ja nichts mit dem Glauben zu tun gehabt. Also, ja, ja. Das ist ja normal, genau. Das macht ja jeder. Aber ich weiss auch nicht, irgendwie, ich weiss, ich bin am Küchentisch gehockt und ich habe einfach plötzlich angefangen zu brüllen. Und ich habe gedacht, was ist mit mir los? Vor meiner Mami und so, weil ich habe mich ab mir selber eigentlich, wie kann man das sagen, ich habe mich eigentlich ab mir selber geschämt, wer dass ich geworden bin. Wie bin ich? Gegen aussen, gegenüber den anderen Menschen. Das ist noch komisch, wie eine Art Würde oder einfach so eine Hoffnungslosigkeit. Dann weiss ich noch, habe ich mich bei meiner Mami dort ausgekotzt. Ich habe ja nicht gewusst, was jetzt die Antwort wäre oder so, aber ich weiss, das war so ein Moment gewesen, wo ich einfach so gedacht habe, hey Scheibe, was bin ich eigentlich für ein Typ geworden in dieser Zeit, oder, wo ich da in diesen 2-3 Jahren eben von diesem Sport weggekommen bin, habe ich mich überhaupt nicht mögen. Also so, wie ich gewesen bin.
Also so ein Tiefpunkt wirklich, wo man kann sagen.
Ja, einfach wirklich. Es war einfach dunkel gewesen. Nichts hat mir Spass gemacht. Ich habe kein Adrenalin mehr bekommen von nichts mehr. Und habe keine Leidenschaft mehr gehabt für nichts mehr. Und dort habe ich wirklich auch Gedanken gehabt, wenn ich das Gefühl habe, hey, Scheibe, wenn das Leben ist, dann habe ich es dann aber etwa gesehen, oder? Ja. Also, das kann man wirklich so als Tiefpunkt. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt extrem irgendwie da suizidale Gedanken kann, aber einfach so, ich bin müde gsi von dem Leben.
Von dem Leben, ja.
Ich bin einfach müde gsi. Ich habe einfach das Gefühl gehabt, oder ich meine, ich bin dort, ja, gerade gut 18 gsi, 18, 3 Viertel, und ich habe einfach das Gefühl gehabt, ja, jetzt wäre ja der Anfang vom Leben. Jetzt müsste es klopfen, oder? Und ich bin aber so, ich habe keine Energie mehr gehabt. Ich bin einfach so, habe dahin vegetiert. Ja, und extrem müde gsi und wie abgelöscht vom Leben.
Und wo ist dann der Punkt gewesen, oder ich frage noch, wie lange ist es gegangen? Und wo ist der Punkt gewesen, wo du wieder Hoffnung hast, wo es ein bisschen aufwärts ist? Bist du dann gleich noch in den Ausgang, hast du es weitergelebt, den Bolz gesehen hast? Oder hast du
einen Cut gemacht? Ja, ich halt in dem Ding rein. Ich weiss nicht, ich bin dann von einem guten Freund da in Metmi, bin ich dann mal in so eine Kirche eingeladen worden. Und das hat mich schon aufgeregt, als er mich eingeladen hat.
Mit den Erinnerungen.
Ja, alle die schlechten Sachen. Und dann bin ich aber dort dann gleich so 1-2 Mal mitgegangen. Das hat mich am Anfang jetzt noch nicht, das war eine kleine Kille gewesen, mit irgendwie 20-30 Leuten Zug. Und das hat mich jetzt nicht extrem vom Hocker gehauen. Und gleich die Leute dort, das ist irgendwie, hat mich das irgendwie angesprochen. Weil das sind eigentlich Christen gewesen. Also die haben sich Christen genannt, aber das sind irgendwie nicht Christen gewesen, so wie ich mir einen Christ vorstelle. Sondern es sind Christen gewesen, die haben Jesus geliebt und die haben eigentlich gewusst, dass ich meine, ich habe, bevor der Gottesdienst losgegangen ist, habe ich draussen mir noch schnell 2 Zigaretten durchgezogen, damit ich mit meinem Nikotinlevel irgendwie da die Stunde bestanden habe. Und habe geschaut, dass es ein grosses Bier gegeben hat. Aber die Leute, die haben mich einfach gern gehabt.
Ja.
Und das ist eigentlich das, muss ich sagen, wenn ich so rückwirkend schaue, so, ich habe ja eigentlich von früher her gewusst, was jetzt die Christen müssen denken haben, einen Vogel wie ich bin. Und dann habe ich, das hat mich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Dann habe ich so gedacht, warum? Warum haben die mich gern? Warum sorgen die sich für mich? Ich habe da wirklich gemerkt, das ist nicht irgendwo ein aufgesetztes christliches Gespille gewesen, sondern die Leute sind authentisch gewesen, die haben mich gern gehabt. Und das hat mich irgendwie, habe ich gedacht, aber was ist das für ein Glaube?
Oder? Genau,
die müssen also, eigentlich wissen, wer ich bin, und die müssen eigentlich sagen, hey Dom, also so kannst du, ja, also wenn dann willst du Jesus irgendwie ins Maul nehmen oder dich Christ nennen, dann müsstest du dann schon ein bisschen Behavior Modification machen, müsstest du dich schon ein bisschen anfangen verändern und so.
Nicht mehr so ein Bier trinken nachher und es dir zwei bis fünf Ziege vorher oder wie immer, ja genau. Aber du hast dann eine Annahme gespürt, hast eine Liebe gespürt, es ist wahrscheinlich nicht langweilig gewesen, die Leute sind nicht langweilig gewesen, sondern haben irgendwo doch noch etwas dahinter gehabt, vielleicht auch eine Ausstrahlung, irgendetwas hat es dort gemacht und da bist du ins Nachdenken gekommen. Und wie ist es dann weitergegangen?
Ja, eben, ich weiss noch, ich bin dort dann so im Abstand vielleicht so vor zwei, drei Wochen dann etwa mal gegangen in die Church und ich habe gemerkt, so jedes Mal, wenn ich gegangen, ist so mein Herz, das eigentlich so seine Mauern gehabt hat und gewusst hat, okay, da lasse ich niemand rein und so, das ist meine, ist einfach so weicher geworden. Ich habe wie gemerkt, Gott klopft irgendwie an mein Herz an und ich habe es am Anfang gar nicht geglaubt, ich habe es gar nicht gecheckt. Dass jetzt da irgendetwas ist, wo in mein Herz hineinkommen will, aber ich das ja, also ich das eigentlich gar nicht zulassen. Und dann ist es wirklich ein Zeit gegangen. Ich bin dann auch so in eine Männer-Small Group eingeladen worden, so ein paar Jungs, die sich treffen. Und
so eine Kleingruppe, die sich unter der Woche
Und bin dann dort auch ab und zu mal gegangen. Und habe das eigentlich wirklich nice gefunden, weil das sind alles normale Jungs gewesen, mit denen ich mich identifizieren konnte. Die sind auch auf ihrem Weg gewesen, die einen schon einiges weiter mit Jesus und die einen genau gleich wie ich. Irgendwie noch gar nicht gewusst, will ich das jetzt oder nicht. Und dann habe ich wirklich, ich habe dann so zwei, drei Momente gehabt, wo ich einfach so die Liebe von Gott an meinem Herz gespürt habe, wo ich so gemerkt habe, shit, was ist das? Also ich habe mich dann so gefragt, ja, aber Gott, also wenn das wirklich die Liebe ist von dir, aber du weißt ja, also mein Resümee, das ich jetzt da dir zu bringen hätte, also ich check keine Box. Also egal, also ich habe meine zwei, drei Frauen, die ich mich regelmäßig treffe, um mit ihnen zu schlafen, um irgendwie den Druck loszuwerden. Ich habe irgendwie fünf, sechs Mal am Tag Pornografie konsumiert. Ich habe mich müssen sicher einmal pro Woche mit Alkohol einigermaßen müssen wieder auf den Pegel runterbringen. Und jetzt kommt da etwas an mein Herz an, wo mich liebt und ich denke, das ist unverschämt, weil meine Theologie hat gesagt,
das kann ja gar
das
nicht,
ist gar nicht möglich. Ja. Also, dass Gott mich liebt, so wie ich bin, ohne etwas gut ihm können zu bringen, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mein Brain ziemlich, das hat mich challenged.
Ja.
Also, das ist so, das hat mich einfach challenged, weil ich gemerkt habe, also, wenn die Liebe wirklich so ist, das ist ja gewaltig.
Ja.
Also das heisst, ich muss nicht zuerst etwas leisten oder machen, damit Gott mich liebt und annimmt, sondern ich kann das zulassen. Und das hat dann so wie, ich sage, es hat ein paar Wochen gebraucht, dass ich das wirklich zugelassen habe, dass Gott mich liebt.
Also ein Angebot, das man nicht ablehnen kann.
Genau, es ist einfach schwierig gewesen zum Ablehnen, weil ich bin wirklich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ja, ich lasse jetzt einfach zu. Also wenn er schon sagt, er will mich, ich habe natürlich dann auch gefragt, ja, meine Leute dort, ich kann das sein und so. Ich merke, das ist Liebe und ein Frieden in meinem Herzen. Das habe ich immer gesucht, aber ich habe es nie gefunden. Und dann sagen sie, so ist Gott. Gott liebt uns nicht, weil wir unser perfektes Leben haben, sondern er liebt uns am Anfang. Und er hilft uns, uns nachher zu verändern. Aber die Veränderung ist immer etwas, das aus dieser Liebe heraus nachkommt. Und dann habe ich mich eigentlich auf das Experiment eingelassen.
Also eben der rote Teppich ist da sozusagen ausbreitet worden, wie absolut. Bei den VIPs da in Hollywood. Aber Gott, es ist wie wenn dir Gott den Teppich in dein Herz hinein ausgelegt hat. Und du hast das Angebot dann angenommen.
Ja, und ich habe es dann wirklich einfach müssen annehmen, oder? Also ich habe dann wirklich gesagt, also gut, wenn das so ist, ich habe... Dann wollte ich dir mein Leben geben und habe das auch gemacht und habe mich dann auch taufen lassen.
In Form von einem Gebet zuerst?
Genau, von einem Gebet. Ich könnte nicht mal so genau sagen, wann das Gebet war. Das war mehr so ein fliessender Übergang gewesen.
Und was hat das etwas Spezielles ausgelöst, der Moment? Oder ist das einfach so quasi gewesen, ich habe es einfach gemacht und ich bin einfach reingekommen, oder?
Ja, ich habe es einfach gemacht und ich habe einfach gemerkt, wie es mir gut tut. Also in meinem Gemütszustand, wie ich vorher war, bin, wie meine Seele zu weg war, habe ich gemerkt, das tut mir gut. Und dann ist dann der weitere Schritt, dass ich dann irgendwie eben vor 19, also mit 18, drei Viertel, habe ich mich dann taufen lassen im Zuckersee mit meiner Schwester zusammen, auch noch dazumals, das weiss ich. Und das war ja nochmal so ein Startschuss gewesen. Ich habe wirklich gesagt, okay, Also jetzt wollte ich wirklich mein Leben Jesus geben und Jesus nachfolgen. Und das ist alles innerhalb von, ich sage, 3/4 Jahr passiert. Und das hat dann nachher schon so eine Auswirkung gehabt, dass wirklich halt die Liebe von Gott, also wie die Bibel davor hat, der Heilige Geist auf mein Leben gekommen ist und ich nachher gemerkt habe, ich bin hungrig geworden nach dem. Also ich bin eigentlich abhängig geworden von dieser Gegenwart von Gott, von dieser Liebe, von dem Frieden, den ich erlebt habe. Ich habe das immer mehr wollen. Ich habe meine Bibel gelesen, ich bin in der Kirche gewesen, ich habe selber mich mit den Themen auseinandergesetzt, habe Bücher gelesen über das und bin so eigentlich in den Glauben hineingewachsen. Mit Freunden, aber auch alleine. Und habe dann, habe dann radikal gemerkt, hey, Gott hilft mir, Sachen zu überwinden. Ich weiss noch, ich glaube, 3 Monate, nachdem ich mich taufen lassen habe, bin ich dann da in einer Small Group Abend mit dem Pastor, seinem Vater. Und dann, der Small Group Abend gemacht und ich habe gemerkt, wie Gott zu mir redet und sagt, hey Dom, jetzt musst du, deine Sexpartnerinnen musst du anrufen. Du kannst jetzt nicht mehr vorbeigehen. Es geht nicht mehr, oder?
Also quasi.
Und, ja, das ist so nach dem Taufen gewesen.
Der Lifestyle auch so anpassen, ja. Oder? Weil du hast ja immer noch. Du bist am Sonntag gekillt, du hast die Liebe in deinem Herz gehabt, oder? Genau. Gott ist für dich so der liebende Gott, ja, der Gnädige. Es war wahrscheinlich unglaublich im Honeymoon-Time mit Gott. So wie wenn du jetzt mit deiner Frau auf Hochzeitsreise wärst. Aber gleich hast du noch. Zeug von dem, wo du bis jetzt mitgeschleigt hast. Absolut. Oder so. Und das ist dann die Aufforderung gewesen, hey, jetzt musst du aber aufräumen. Das ist in dem Sinne ja nicht kompatibel.
Ja, aber die Aufforderung war eben so gewesen, für mich war es klar gewesen. Also es ist nicht irgendwie so, oh, sondern ich weiss noch, an dem Abend habe ich dann schon gesagt, hört, es ist so, ich folge jetzt Jesus nach, ich kann nicht mehr. Und die haben natürlich gedacht, was ist jetzt mit dem Typ los? Oder? Ist der irgendein Problem? Oder? Und das ist, ja, das sind halt so, ich habe halt einfach dort dann die Schritte Schritt für Schritt können machen. Ich habe immer Freunde gehabt, die mich unterstützt haben, wo wir miteinander durch die Sachen durchgegangen sind. Und dann merkst du dann, wie halt mehr und mehr Freiheit in dein Leben kommt. Also, wie das nicht irgendwie eine Beschneidung ist, wo du merkst, jetzt fehlt mir etwas. Sondern ja, weil du einfach merkst, hey, ist schon noch krass, ich habe jetzt das, was ich voran als jetzt ein Laster empfunden habe, habe ich können überwinden. Aber eigentlich durch das, dass Gott mich liebt, oder? Also, wie, ich habe nicht müssen etwas machen, dass Gott mich liebt, sondern Gott liebt mich. Und durch das befähigt es mich, Sachen von meinem Leben loszulassen oder Sachen zu überwinden, die voran unvorstellbar gewesen wären.
Aber ist ja eigentlich noch spannend, oder? Weil jetzt ein Mensch, der so eine Party machen will und so eben all die Sachen, Alkohol, Frauen, ausschweifendes Leben, für den ist ja das in dem Moment Freiheit, oder? Und du Absolut. Hast gemerkt, das ist es nicht. Und dann sieht man ja von außen die Kirche als etwas Beengendes an, oder? Das hast ja du auch so empfunden. Und nachher merkt man dort eine Offenheit. Und man kommt eigentlich dort, so wie ich es bei dir rausgehöre, auch in eine Freiheit rein. Aber es ist ja dann auch nicht mehr so, dass das von vorher vermisst hättest, oder? Weil es vielleicht nur eine vermeintliche Freiheit war.
Absolut. Also ich sage, es hat immer zwei Seiten. Also wenn du mal dort durchgegangen bist und merkst, dass es dich eigentlich nicht glücklich macht, dann ist das ja wie so ein Katalysator, um zu sagen, also jetzt erst recht glaube ich, dass der Jesus wirklich das Leben ist. Und dann ist es aber so, wenn du dann 2, 3, 4 Jahre mit Jesus unterwegs bist, dann merkst du, die Bibel redet von den Wasting Pleasures of Sin. Also es gibt kurzzeitige Freude von der Sünde. Also ich meine, das, was du erlebt hast, ist ja nicht per se, könntest du jetzt sagen, alles hat sich jetzt schlecht angefühlt. Es gibt ja auch Sachen, die sich gut anfühlen, Drogen, ein Rauschzustand. Im Moment kann sich das gut anfühlen. Und das aber nachher wieder können einzuordnen und wissen, hey, die Bibel redet davon, was ist es, wenn ich die ganze Welt gönne, aber meine Seele verliere? Also, was ist, wenn ich kurzzeitig meine Seele kann irgendwie befriedigen, aber ich nachher eigentlich mich selber verliere?
Das war mein Konfers.
Genau.
Das ist super.
Oder das ist so ein bisschen das, wo ich dann einfach gemerkt habe, behaltet mich auch am Glauben, weil ich habe immer Vorbilder gehabt, habe immer Freunde gehabt, wo Jesus auch nachgefolgt haben, die auch ihre Sachen überwunden haben, wo ich merke, die haben mich challenged, die haben mich mitgenommen, die haben mich herausgefordert, auch meine Sachen anzupacken und so in eine Freiheit jetzt kommen, die wir vorher noch nicht gekannt haben.
Und wie bist du denn weitergegangen in dem Schritt mit dem Glauben und wie hat sich Gott in dieser Zeit angefühlt für dich?
Ja, ich habe gemerkt, nachdem, dass ich mein Herz aufgetan habe und eigentlich der Heilige Geist in mein Herz gekommen ist etwas fest geworden, oder? Ich habe etwas, eigentlich das, was ich mein Leben lang gesucht habe ich gefunden. Also ich bin wie angekommen.
Und wie würdest du das beschreiben, der Heilige Geist, dein Herz? Wie hat sich das geäussert?
Ja, die Bibel redet davon, er ist näher als der beste Freund. Also das ist Gott, der sagt, ich wohne nicht mehr im Himmel, sondern ich wohne in deinem Herz.
Und wie hast du das gespürt, dass das passiert ist? Kannst du das irgendwie beschreiben?
Das sind einfach unglaubliche Glücksgefühle, Dankbarkeit, Freude, wo übrigens bis zum heutigen Tag nicht aufgehört hat, jetzt 20 Jahre mit Jesus unterwegs, mit dem Heiligen Geist.
Also wie eine Beziehung, oder?
Ja, also auch heute habe ich eigentlich keinen Tag, wo mir nicht Tränen übers Gesicht runterlaufen. Nicht, weil ich jetzt ein extremer Cry-Guy bin, das wahrscheinlich auch, aber einfach die Dankbarkeit von, hey Jesus, was für ein Geschenk dürfen zu leben, was für ein Geschenk dürfen die Familie zu haben, mit meiner Frau, mit diesen vier Kindern. Also das ist ein riesen Blessing und du merkst einfach, die Dankbarkeit macht das Herz freudig. Und ich denke, das, was dort mich getrieben hat, ist auch das, was mich heute noch antreibt. Also ich will einfach den Gott besser kennenlernen. Heute ist es so, mit diesen 100'000 Geschichten und Zeugnissen, die ich selber erlebt habe, mit Freunden auf der ganzen Welt, Freunde haben, die Jesus nachfolgen, ist für mich eigentlich gar keine Frage, ob es jetzt, also Diskussion einsteigen, hat es jetzt Jesus gegeben oder ist der Glaube echt oder nicht. Der hat sich erübrigt in meinem Leben, weil Gott sich so oft treu bewiesen hat mit Sachen, die du selber nicht kannst machen. Und wenn du ein bisschen die Bibel durchlesest oder auch durchlesest. Ich habe gerade erst letztens wieder «Voice of the Martyrs» gelesen von Richard Wurmbrand.
Ja, also verfolgte Christen. Verfolgte Christen
im Kommunismus, in Rumänien in den 80er, 70er Jahren. Das ist einfach gewaltig. Also das hört ja in der heutigen Zeit nicht auf, wie die Leute ihr Leben lassen für einen Glauben, wo echt ist. Oder? Also niemand würde sterben und sein Leben
annehmen. Freiwillig.
Ja. Und die Leute lieben. Und das ist ja eine Dimension, da kann man schon sagen, ja, es gibt viele Religionen und alles. Ja, das ist mir schon klar. Aber eine Religion oder ein Glaube, wo so getestet wird. Und dann, ich weiss noch, das war vor einer Woche, als ich das angehört habe, wo der Richard Wurmbrand 14 Jahre eingesperrt worden ist. Und
ein rumänischer Pastor,
4 Jahre in einer schwarzen Zelle. Und ihn haben sie ja so oft die Beine gebrochen mit Eisenschlägeln, immer wenn er gebetet hat. Also wenn sie sehen, er betet in dieser Zelle, haben sie ihn rausgenommen. Und darum hat er auch nie mehr richtig laufen können. Und die zwei, es hat ein Zitat gegeben, wo zwei Wärter reingekommen sind und ihn nochmal geschlagen haben in der Zelle und sagen, bist du eigentlich blöd, jetzt haben wir dir alles genommen, du bist 12 Jahre da drin, du hast nichts mehr, wo ist dein Gott, warum betest du noch, bist du eigentlich nicht ganz normal? Und er sie mit offenen Augen, voller Liebe anschaut und sagt, ich habe nicht für mich betet, sondern ich habe für euch betet als meine Wärter. Und das ist einfach nochmal, das ist eine Dimension, das kann man sich nicht vorstellen, wenn du solche Geschichten lesest.
Das geht über die Welt
das
aus.
Das geht über die das Welt ist, aus, ja. Das ist tiefer. Wir bewirtschaften jetzt einen Hof seit 3 Jahren von der Cousine von meinem Vater, der vor 3 Jahren ihren Mann, ist auch 25 Jahre mit ihm unterwegs, in den Mischwagen gekommen ist, ganz einen tragischen Unfall ums Leben gekommen ist. Und wenn ich mit ihr rede jetzt nach 1,5 Jahren und sie mir, das ist vor 3 Jahren passiert und man, etwas Tragisches kann man sich nicht vorstellen und sie mir voller Enthusiasmus und Freude in die Augen schaut und sagt, Dominik, ich bin Gott so dankbar, dass ich durch diesen Schicksalsschlag durchgehen durfte. Ich habe seine Gnade erlebt wie noch nie. Ich wüsste nicht, ob ich Gott so kennen würde, wäre ich nicht durch den Schicksalsschlag durch. Null Bitterkeit, null Anklage gegenüber Gott. Und das ist nicht vor 20 Jahren, das ist vor 3 Jahren passiert. Und dann bist du dort an dem Tisch und dir bleibt eigentlich nichts anderes als zu staunen über, es kann ja gar nicht sein. Die Frau müsste abgelöscht sein und depressiv.
Und man müsste es eigentlich auch verstehen, oder?
Ja, wenn du sagen, ja, ich verstehe es. Du bist dort und du schaust dieser Frau und du sagst, du bist ein lebendiges Beispiel, dass der Glaube in den tiefsten Tiefen des Lebens eben aufhebt.
Und trotzdem gibt es ja auch Leute, die an ihn glauben und gleich einmal anfangen zu klagen und motzen, warum hat das passiert.
Absolut,
warum?
Also die Bibel ist ja voll davon.
Es wäre nicht so, dass es keinen Platz hätte. Und, aber wahrscheinlich ist Bier ja auch ein Prozess gewesen.
Oder? Aber dass du siehst, dass jemand nach so kurzer Zeit die ganze Situation so handeln konnte, wo irgendwie, wie ich das Gefühl hatte, Gott hat einfach nochmal Gnade ausgeschüttet über ihrem Leben und du merkst einfach, ja, das ist ja nicht normal, oder? Da gibt's Leute, die haben ihre Kinder verloren und die sind nach 30 Jahren, können sie noch nicht etwas Positives abgewöhnen. Und ich meine, man kann sich das gar nicht vorstellen als Eltern, wenn so etwas Schlimmes passiert. Ja. Aber du merkst einfach, hey, krass, der Glaube an Jesus, ein lebendiger Glaube an Jesus, der hat Substanz.
Ja, das ist ein Fundament, oder? Davon,
ich bin mal jung gsi und jetzt bin ich alt, oder? Aber ich habe nie gesehen, dass einer, der auf Gott vertraut hat, verloren gegangen wäre oder seine Kinder hätten müssen um Brot betteln. Also das heisst eigentlich nichts anderes, wer sein Vertrauen auf Jesus setzt. Und das war mein Grossvater, mein grösster Vorbild, der im Januar mit 89 zu Jesus gegangen ist. 19 Urgrosskind da hinterlassen hat, einen riesen Segen. Der hat auch durch viele Schwierigkeiten müssen durch, er hat Herzoperationen gehabt, er hat zweimal Krebs gehabt. Und er hat gesagt, jedes Mal, wenn ich ihn gefragt habe, hat er gesagt, weißt du, Dominik, ich bin ein gesegneter Mann. Und er durfte zu Jesus gehen mit 89. Und er ist für mich ein riesen Vorbild, wo du einfach merkst, der Glaube verhebt bis zum letzten Tag, wo du von der Erde, du weißt nie, wenn du musst gehen, wenn du musst ready sein. Und darum ist es nichts Schöneres, als wenn du hast können Frieden machen mit Gott, oder? Und Jesus hat die Hand immer ausgestreckt, oder? Und sagt, hey, es ist egal, du musst noch nicht alles verstehen, aber du kannst die Hand ergreifen.
Was glaubst du, macht es aus, dass eben genau so Menschen wie jetzt die Frau, die Cousine, gell?
Ja,
hast gesagt, und, oder jetzt dein Grossvater so immer die Zuversicht haben? Weil es gibt ja auch Leute, die an Jesus glauben, die die Zuversicht ja vielleicht eben in gewissen Phasen nicht mehr haben. Was ist da der Unterschied, so ein bisschen der Game Changer? Was würdest du da sagen?
Was ich beobachtet habe, ist es eben, ist Dankbarkeit ist der grösste Schlüssel. Weil wir müssen etwas wissen, die Welt da, wir haben viele Kämpfe und die Bibel redet davon, es läuft nicht immer alles smooth und Epheser 6 redet davon, wir sind in einem geistlichen Kampf, es ist nicht alles das, was man gerade von Augen sieht, sondern es hat oft auch dämonische Macht, geistliche Macht, die probieren, das Leben von uns schwer
zu machen. Eine unsichtbare Welt, eine unsichtbare die Welt. Sichtbare rum ist.
Und, ja. Und wenn du, oft musst den Christen das erklären, die nicht an Jesus glauben, die können das nämlich noch eher einordnen. Und du merkst einfach, der Psalm 141,2 heisst es, der David, König David schreibt dort, meine Anbetung oder meine Dankbarkeit, die ich Gott bringe, ist wie ein Wohlgeruch, wie ein Duft, der aufsteigt. Und ich merke, eine der grössten Waffen in unserem Leben, auch im geistlichen Kampf, auch in dem Leben, wo wir sind, um unsere Schwere und vielleicht auch unser Unverständnis oder unsere Frage an Gott zu überwinden, ist immer wieder zu wechseln, die Dankbarkeit. Oder Psalm 50 heisst, wer mir Dank sagt, bringt mir ein Opfer, das mich wirklich ehrt. Also wenn nicht alles gut läuft, wenn wir Challenges haben auf dem Hof, wenn Krankheit und Tod unserer Familie anklopft, wenn wir dann können, durch den Heiligen Geist, der in unserem Herz ist, ihnen sagen, hey ja, aber Tod, wo ist dein Stachel, Tod, wo ist dein Sieg? Ja. Tod ist nicht final. Verstehst du? Also wir haben am Montag vor einer Woche ein Telefon gehabt, ein 21-Jähriger im Berner Oberland unter einem Baum gekommen und gestorben. Das Forstunternehmen, die sind auch gläubig. Und man hat für den jungen Mann gebetet. Und man hat kein Wunder gesehen. Und dann kommt es darauf an, ist der Glaube ein relevanter Glaube, wo eben auch, wenn es nicht so rauskommt, wie wir uns das jetzt geplant haben, geben wir unseren Glauben nicht auf an den Gott, weil Gott sein Glaube an uns auch nicht aufgibt. Also ja. Wir bleiben in dieser Spannung innen von diesen Fragen und wenn wir dort drinnen bleiben und die Dankbarkeit ihm entgegenbringen, eben täglich und ihn preisen, das ist etwas, also die Gegenseite, die dämonische Macht hassen es, aber unser Herz macht es noch freier. Es macht unser Herz wie Licht, weil Gott, der Vater, glaube ich, freut sich, wenn Geschöpfe auf der Erde ihm Danke sagen für das, was sie haben.
Und gerade auch beim Tod, oder? Das hat ja der Paulus gesagt, der ja die allermeisten Briefe vom Neuen Testament geschrieben hat. Einer der ganz grossen ersten Pioniere, kann man sagen, von der ersten Kirche, oder? Der Vers, Leben ist Christus, Sterben ist Gewinn, oder? Das hat mich immer so inspiriert und gleich auch challenged.
Ja, weil
du denkst, hey, wenn du das so kannst glauben, wie er, dann kannst du ja eigentlich nicht mehr verlieren. Weil solange du
absolut
lebst, hey, freu dich am Leben. Aber wenn du stirbst, dann kommst du zu dem Gott im Himmel. Das glauben wir ja. Und das ist schon eine Perspektive, die unglaublich etwas freisetzen kann. Und gleich gibt es Menschen, die in einem Pain sind. Oder wenn es vielleicht gerade ihren Mann oder ihre Tochter oder das ist nie etwas Lockeres, easy Flockiges. Und auch dort den Schmerz können zu verstehen und auch merken, hey, das ist auch ein Gott, wo dir in dem Schmerz hinein kann begegnen.
Absolut,
oder?
Das ist das der beste Tröster. Also der Heilige Geist, der Gott, der da ist auf der Erde, der ist ein Tröster, per Definition. Das ist das, was die Schrift sagt. Er ist ein Ratgeber, er ist Weisheit, er ist Tröster. Und ich glaube eben, wir alle werden immer wieder durch Pains durchgehen, aber können den Gott an unser Herz anlassen, in diesem Pain können vergeben, können nicht eine Bitterkeit im Herzen bekommen. Das beobachte ich oft. Oder Menschen, die nicht vergeben können, Menschen, die nicht loslassen und anderen Menschen vergeben, da baust du eine Bitterkeit im Herz auf. Das verfolgt dich das ganze Leben lang, die Wurzeln. Und dort eben von Jesus zu lernen, wenn wir, darum lesen wir ja die Bibel, darum lese ich so gerne auch das Neue Testament. Ja, Matthäus, Markus, Lukas, Evangelium, Lukas-Evangelium, wo man merkt, wie hat Jesus gelebt? Wie ist er mit diesen Menschen umgegangen, oder? Mm. Wie hat er all das Böse, das ihm entgegengeflogen ist, hat er umgedreht und gesagt, segnet die, die euch verfluchen, oder? Die, die schlecht reden über euch, tun denen Gutes. Und du denkst, das ist eigentlich 180 Grad das, was die Welt uns lehrt, oder? Ja. Schau für dein eigenes Recht. Wenn dir einer auf den Ding, dann schneid ihn grad ab, dann gib ihm grad noch den Rest, oder?
Ja, eben, eigentlich Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das, genau. Was auch im Alten Testament gestanden ist. Ich bin mir selber der Nächste, ich verteidige meine Rechte, aber genau. Ja, du musst mir gar nicht, solange du mir dienst, oder? Genau. Aber wenn es dann nicht mehr läuft, dann zeigt er dann schon, wo der Hammer hängt, ja, oder? Ja. So in dem
und
Stil.
Dort müssen wir uns einfach immer wieder, oder mir ist Matthäus 11, wo Jesus sagt, das ist eines von meinen Lieblingsversen, wo Jesus sagt, kommt alle zu mir, ihr, die von eurer Last fast verdrückt werden, oder ich will euch Ruhe schenken, kommt zu mir, lernt von mir. Meine Last ist leicht, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Und das ist einfach nochmal eine Aussage. Also wenn Jesus uns einlädt, als Menschen, als Geschöpf, wo er geschaffen hat, sagt, hey, kommt, lernt von mir. Ich bin ein gutes Vorbild. Und das ist einfach für mich etwas Wunderbares, weil ich merke, ich habe viele Menschen, die ich kenne, die schon seit 60 und mehr Jahren mit Jesus unterwegs sind, die einen echten Glauben haben. Ich rede bewusst von einem lebendigen Glauben, nicht einem Sonntagsglauben.
Wie du auch selber beides, genau, auch erlebt hast. Glücklicherweise das zweite jetzt, oder?
Und genau,
das
und ich merke, da kannst du an 70, 75, 80-jährigen Menschen in die Augen schauen, die schon alles erlebt haben. Tod, Krankheit, nahe, im weiteren Umfeld, also das ganze Programm. Und ich sehe keine Bitterkeit. Ich sehe einzig und allein eine Freude, eine Dankbarkeit dem Gott gegenüber. Und ich sage mir, so will ich auch sein. Ich will nicht abgelöscht sein mit 70 oder mit 80. Also ist es möglich? Diesen Leuten ist nicht alles gelungen im Leben. Die Leute haben Niederschläge oder Rückschläge gehabt. Aber die Leute sind immer noch, stehen sie da, preisen den Gott, sagen, hey, Gott ist so gut und es stimmt. Und seine Zusagen stimmen und seine Liebe stimmt. Und seine Treue hat mich durchgetragen. Und du sagst, hey, also auf diese Karte setze ich. Und heute bin ich so weit, wo ich sage, wenn bei mir irgendwelche Zweifel im Herz aufkommen, wie wir alle ab und zu Zweifel haben, ist denn das jetzt wirklich alles so, wie ich es glaube? Bin ich so weit, wo ich sage, Jesus, ich habe mein ganzes Leben lang, also für mich ist mein ganzes Leben lang, seit ich angefangen habe zu leben, mit 19, jetzt bin ich 37, habe ich gesagt, ich gebe nicht auf, ich will dir nachfolgen, weil ich irgendeinmal, als ich meinen Grossvater auf dem Sterbebett gesehen habe, habe ich gewusst, irgendwann liege ich auch dort und ich weiss nicht, wann es ist. Aber dann will ich die Zuversicht haben, die mein Grossvater ausgestrahlt hat, und sagen, ich will das Lamm Gottes sehen, ich will den Jesus sehen. Also wenn ich jetzt von dieser Welt gehe, will ich sehen, ob das, was ich alles geglaubt habe, wirklich so ist, wie ich es geglaubt habe. Und das ist das, was mich antreibt. Das ist für mich eine Freude. Ich sage, Jesus, einmal, dann sehe ich dich, oder? Und das ist doch das Schönste, oder? Das ganze Leben auszurichten in dem Glauben, merken, Gott ist mit dir, Gott redet zu dir, er liebt dich, und oft hat man manchmal Zweifel, ist es jetzt wirklich so genau? Und dann einfach können dran zu bleiben und wissen, es sind so viele Leute vor uns gegangen, die treu dem Glauben nicht abgesagt haben, und das ist für mich die grösste Inspiration. Und ich bin momentan, Römer 1,16, ist momentan einer von diesen Versen, die mich jetzt in den letzten Wochen und Monaten am meisten begleitet, wo der Paulus schreibt, ich schäme mich nicht für das Evangelium von Christus. Mm. Das ist Kraft Gottes für alle die, die gerettet werden. Für alle die, die glauben. Für die Juden zuerst und nachher für alle anderen Menschen. Und ich merke einfach, ich bin an einem Punkt gekommen, ich schäme mich nicht für das Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Du wirst immer Leute haben, die dich auslachen und sagen, ah, einen imaginären Gott würde ich eh nie glauben. Sag ich, ich habe zu viel gesehen. Ich kann nicht anders als an einen liebenden Gott glauben, der die Welt geschaffen hat. Alles andere braucht für mich zu viel Glauben. Ich will an den Gott glauben. Ich habe mich entschieden. Ich glaube dieser Bibel, ich glaube dem Wort Gottes, seinen Zusagen und seinen Verheißungen. Und da habe ich etwas im Boden gegraben und gesagt, und das ist für mich die Wahrheit und ich folge dem Jesus nach. Mhm. Egal, was alle anderen sagen und egal, wenn mich alle anderen auslachen. Aber eins weiss ich, wenn niemand schaut und ich in meinem Zimmer oben bin und die Freiheit in meinem Herz spüre, wünsche ich mir das für jeden Menschen. Wenn ich sehe, wie viele Menschen das gebunden sind, wie viele Menschen das Dunkelheit haben in ihrem Herz, sage ich, es gibt eine einzige Antwort. Sein Name ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Mhm. Und er wartet nicht darauf, bis du eine perfekte Performance angelegt hast, sondern er will eine persönliche Beziehung mit dir haben. Er will dich lieben, wo dich andere Menschen gar nicht können lieben. Und das ist etwas, das ja, also ich merke, ich bin begeistert.
Ja, und das strahlt ja dann auch aus, oder? Ich meine, das ist wie dort mal, wo du mit dem Kollegen da in Mettmerstedt auf Zug gegangen bist, in die Kirche mit diesen 30 Leuten, und wo du gemerkt hast, hey, die haben irgendetwas, genau. Oder? Und in dem Moment, wo du vielleicht dann auch wieder dein Leben so lebst und vielleicht auch mal sagst, hey, ich schäme mich nicht, dann kann er vielleicht in dem Moment noch finden, hey, was soll das? Aber das kann ja, und das denke ich, ist ja als Bauer noch näher, oder? Dass du sagst und dann erntest und dann kann irgendetwas passieren. Das wissen wir ja auch nicht. Vielleicht ist es eine Vorlage wie im Fußball für jemand anderen, der dann nochmal kann. Und ja, Menschen sehnen sich ja nach Leben, nach etwas mehr. Und das ist faszinierend, so an deinem Leben auch zu sehen. Um jetzt noch ein bisschen das Ganze bündeln und ein bisschen die Schlussfrage reingehen. Wenn du jetzt so zurückschaust auf deine Glaubensentwicklung, so ein bisschen die knapp 20 Jahre oder vielleicht auch schon vorher, oder vom Anfang bis zum Schluss, jetzt die Analyse, was das mit deinem Leben gemacht hat, was macht das so ein bisschen mit dir?
Ja, ich kann nichts anderes sagen als eine unbeschreibliche Dankbarkeit. Also so eine Dankbarkeit, oder wenn ich zurückdenke, wie ich gewesen bin früher, in meinem Herz, in meinem Sein, wie ich gedacht habe, ich hätte nie verdient, so einen Hof zu haben mit so einer Frau, so eine Ehe zu leben, genau. Die jedes Jahr besser wird.
Haben wir gar nicht angesprochen mittlerweile, bist du ja verheiratet. Ja. Ihr Kind hast du zwar kurz mal gesagt, ja. Aber ja,
das ist auch die 14 Jahre, wo wir jetzt geheiratet sind und ich merke, hey, unsere Ehe, es ist so genial, wirklich. Mit allen Challenges und Herausforderungen, die eine Ehe mit sich bringt, aber ich merke, es wird einfach besser, weil wir uns entschieden haben, wir gehen miteinander durch das Leben und wir folgen Jesus noch. Und dann die Kinder zu sehen, wie die aufwachsen und aufblühen und voll von Leben sind. Und ich hätte das nie verdient. Denn ich kann nichts anderes als eine unglaubliche Dankbarkeit dem Gott gegenüber für seine Treue allem hin. Also mach dich mal selbstständig eben in der Landwirtschaft, kauf einen Hof. Da haben wir uns viele Gedanken müssen machen, wenn wir uns den Rucksack aufladen, wenn wir wirklich das machen miteinander als Familie. Ich meine, wir sind ein 24-7-Betrieb, wir sind da, wir gehen nicht fort, wir sind da am Arbeiten. Und dann das zu erleben, wie Gott treu ist und uns zmitzt auf dem Hof so beschenkt mit grossen und kleinen Händedrücken vom Himmel. Ich muss sagen, ich schaue den Weg an, auch die Leute, die mir über den Weg geschickt hat, oder? Ja, ich kann Gott gar nie genug Danke sagen für das, was er alles schon da hat um mein Leben. Oder ich staune ja selber jetzt, wenn ich kann, ich mache ja noch ab und zu eine Message im ICF Zürich.
Predigte, ja, genau.
Predigte im ICF Zürich, wo ich machen darf. Und das ist für mich so ein Geschenk. All die Menschen, die ich erreichen darf mit meinem einfachen Leben, wo ich nie gedacht hätte, wo ich weiss, wo ich ein Jahr, zwei mit Jesus unterwegs gewesen bin und in der Nacht am Morgen am 1 im Estrichus auf den Knien gewesen bin und zu Jesus gerufen habe und gesagt, hey Jesus, wenn du mein Leben kannst brauchen, dann bitte brauch es irgendwie einfach, dass dein Name gross wird, oder? Und jetzt schaust du zurück nach 20 Jahren und du hast 10, 20, 30, 50'000 Leute, die du über solche Messages erreichst, Menschenleben, die verändert werden, und du kannst eigentlich nichts anderes als mit Staunen dastehen und denken, Jesus, es ist ja unglaublich, wie du einfach so treu bist, wenn wir einfach bei dir bleiben und von dir lernen. und dann dürfen so andere Menschen beschenken. Für mich ist das ein riesen Privileg und ich kann das eigentlich gar nicht in Worte fassen, was das für mich, was das für mich bedeutet, weil ich einfach weiss, ich will einfach treu sein auf diesem Hof da und dann kann Gott noch viel Gutes machen aus unserem Leben.
Spürt mir sehr grosse Dankbarkeit für dich und darum sage ich auch danke vielmals. Du bist da dabei gewesen, Dominik Haab, und hast dich auf die Glaubensreise, die Geschichte danke, von dir eingelassen. Haben wir da dürfen auch eintauchen. Danke, habe ich dürfen da sein, da Gastrecht geniessen von eurem Hof in Mettmerstetten.
Sehr gerne.
Und ja, dir weiterhin alles Gute bei deinen Tätigkeiten im Glauben, im Weitergehen, weil die Glaubensreise, die ist ja noch die nicht ist abgeschlossen.
Nie fertig. Bis am Schluss. Genau. Bis am Schluss.
Und in dieser Serie gehen wir dann weiter mit einem weiteren Gast. Das wird dann Claudia Goldenberger sein und ihre persönliche Glaubensreise. Und am Mic war der Karl Dietli gewesen. Bis zum nächsten Mal.
Hörst du den Podcast gern, vielleicht auch regelmässig? Und findest du vielleicht sogar, dass er auch für andere Leute in deinem Umfeld hilfreich und interessant ist? Dann freut mich uns sehr über deine Unterstützung. ERF Media Schweiz, wo der Podcast produziert, lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir den und andere Podcasts auch in Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Glaubenssache. Was glaubst du? Ein Podcast von ERF Media Schweiz.